haben wir früher vielleicht ein bisschen, oder haben wir tunlichst vermieden, das zu sagen. Mittlerweile sind wir sehr, sehr stolz darauf.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Frühnachmittag. Wir sind heute ja in einem der schönsten Plätze in Österreich oder an einem der schönsten Plätze in Österreich. Wir sind in der Wachau. Liebe Conny, wer hat sich vor das Mikrofon getraut?
Hallo, grüß euch von mir. Wir sind in Dünstein bei der Domäne Wachau, am Weingut, das vieles anders macht als klassische Betriebe. Hier stehen eine Vielzahl von Weinhauerinnen im Vordergrund, die gemeinsam an einem Ziel arbeiten, Herkunft kompromisslos ins Glas zu bringen. Die Domäne Wachau bewirtschaftet knapp 50% der Fläche biologisch, Tendenz steigend. Und mit ikonischen Lagen wie Kellerberg, Achleiten oder Singeriedl zählt die Domäne Wachau zu den prägendsten Betrieben Österreichs. Heute sprechen wir über Teamwork statt Ego, Steillagen statt Komfortzone und darüber, wie man als großes Weingut trotzdem präzise, individuell und charakterstark bleibt. Vor dem Mikro haben wir heute den Heinz Frischengruber, der Kellermeister von der Domäne. Schön, dass wir heute ein tolles Gespräch wahrscheinlich aufzeichnen. Oder ganz bestimmt.
Ja, servus, ja, danke, dass ich da dabei sein darf. Und ja, freue mich, da ein bisschen was erzählen zu können über die Domäne Wachau.
Nicht nur unser erster Besuch in der Wachau ist es heute, es ist auch für mich jetzt irgendwo auch, kann man sagen, wieder mal seit Langem ein ganz anders strukturiertes Weingut. Wir haben ja sehr oft Familienbetriebe, wir haben nicht immer jetzt explizit den Kellermeister, sondern meistens den Winzer als Ganzes vor dem Mikrofon. Wie ist das bei euch strukturiert, wie kann man sich das vorstellen?
Also die Domäne Wachau, ganz einfach erklärt, sind 200 Weinhauerinnen und Weinhauer. Fertig, that's it. Sind die wichtigsten Leute im Betrieb. Das heißt, wir sind eine Winzergenossenschaft. Haben wir früher vielleicht ein bisschen, oder haben wir tunlichst vermieden, das zu sagen. Mittlerweile sind wir sehr, sehr stolz darauf, weil das eine Einzigartigkeit darstellt in der Weinwelt. Speziell die Domäne Wachau, Winzergenossenschaften. Genossenschaften gibt es per se viele, vielleicht nicht mit dem besten Ruf. Aber die Wachau ist so einzigartig durch ihre Kleinteiligkeit, durch ihre kleine Kleinstrukturiertheit. Und da sind halt starke Weinhauerinnen, Weinhauer ganz wichtig, die den harten Job da draußen machen, weil wir haben natürlich sehr, sehr viel Handwerk. Sehr viel.
Wie kann man sich das vorstellen von der Zusammenarbeit, also euch mit die Weinhauerinnen, wie ist so ein Alltag?
Gibt es einen Alltag? Wie ist ein Alltag? Ja, aber der ist zum Glück flexibel, das ist heute ein bisschen am Leben. Also wichtig ist, wir sind eins, wir sind da begleitend da, die Weinhauer sind unsere Eigentümer und wir arbeiten halt da tunlichst, damit die höchste Wertschöpfung vor allem natürlich rauskommt. Also das geht Hand in Hand, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt. Und was das so speziell macht, die Wachau ist sehr klein strukturiert, ich habe schon gesagt, aber das heißt, jeder Weinhauerin, hat im Durchschnitt 1 Hektar, 2 Hektar, 3 Hektar. Das heißt, da stehen die Eigentümer persönlich im Weingarten und machen halt einen perfekten Job. Die machen das über Generationen oder schulen dann die jungen Generationen, die nachkommen, ein. Also die wissen genau, was da zu tun ist. Also wir haben da unheimliche Vollprofis da draußen, die natürlich auch laufend geschult werden. Das ist natürlich auch klar. Also wir arbeiten deutlich anders wie vor 20, 30 Jahren.
Man kennt die Wachau, du hast gesagt, es ist sehr viel Handwerk dabei. Habt ihr auch so auf die Art dann ein Kontrollteam vor Ort im Weingarten? Ist das, oder seid ihr da selbst von den Kellermeistern unterwegs und schaut, dass das alles gut abläuft?
Danke für diese Frage. Danke für das Gespräch heute. So, jetzt gehe ich wieder. Nein, aber das ist die Chance, dass man das ein bisschen klarstellt. Ich bin nicht da, um zu kontrollieren. Ich bin viel im Weingarten unterwegs, ich rede viel mit unseren Leuten, aber die machen einen perfekten Job. Also die machen einen gleich guten, wenn nicht sogar einen besseren Job wie in Familien, vielen Familienweingütern, weil das ist ihr eigener Weingarten, der macht ja per se nichts Schlechtes mit der vielen Erfahrung, der hat. Das heißt, wir kommen im Endeffekt ziemlich ohne Fremdarbeitskräfte aus. Wir sind durch das extrem flexibel, weil man halt so viele verlängerte Hände, Arme hat, fleißige und auch sehr schlagkräftig. Ne? Nur so als Beispiel, Lese ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Da gibt es einen ganz einen genauen, parzellengenauen Leseplan. Und wenn es hart auf hart hergeht, sind da 1000 Leute draußen. Also da rät sich was. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Vorteil. Das heißt, ich will ein bisschen mit dem Vorurteil aufräumen. Möglicherweise hat das jetzt die Berechtigung. Aber die bringen nichts Schlechtes und die machen einen super Job, also die geben die beste Leistung. Da braucht man nicht kontrollieren, dass besser werden. Wir bilden uns weiter. Mhm. Und da kann ich sicher dann noch einiges erzählen, wie wir sich auch natürlich verändern oder verändert haben und weiter verändern werden in der Zukunft.
Wie kommst du zu dem Job? Oder was ist deine Geschichte?
Meine Geschichte? Naja, ich habe mal Glück gehabt, dass ich da einen Job habe. Vielleicht war nicht immer alles so erfolgreich. Also ich bin gemeinsam mit Roman Horvath jetzt seit über 20 Jahren in der Domäne Wachau. Mhm. Bin sehr froh persönlich, weil mir taugt das auch unheimlich. Du hast viel Verantwortung, aber das macht es sehr spannend. Dafür kannst du auch viel umsetzen. Und ich bin ein gebürtiger Wachauer. Das heißt, ich bin ein Winzersohn meiner Eltern und jetzt mein jüngerer Bruder für das familiäre Weingut. Und wie jung war, vielleicht hätte ich übernehmen sollen, keine Ahnung. Wahrscheinlich, und habe jetzt einen klassischen Ausbildungsweg gemacht. Freiwillig, muss man dazu sagen, mhm. weil ich sage, wie ich jung war, war das alles andere wie lustig, weil meine Freunde, die waren Fußball spielen, ich habe vorher noch ein bisschen im Weingarten jäten gemessen oder so, gesagt, schau, also da hast du Lust gehabt, dafür kann ich nicht Fußball spielen. Ja, im Winter war es ruhiger.
Für die Füße gescheiter, oder? Genau. Für die Knie und so.
Genau. Ja. Und habe halt dann klassische Ausbildung in Klosterneuburg gemacht und habe dann in Deutschland in Geisenheim studiert. Ja, that's it. Und irgendwann haben sie mich halt ein bisschen zurückgeordert in die Wachau, freundlicherweise.
Und wie kannst du sagen, wenn du jetzt so mit deinem Bruder darüber sprichst, hast du dann das Gefühl, dass er manchmal sagt, na, er steht als Familienbetrieb konträr zu dem, wie die Abwandlung bei euch in der Domäne ist, oder gleicht sich das eigentlich sehr, holt sich gegenseitig Tipps voneinander?
Natürlich holt man sich gegenseitig Tipps und das ist ja nicht konträr da irgendwas. Auf der anderen Seite ist die Domäne Wachau der bedeutendste Betrieb in der Wachau, also entweder funktioniert es nur mit ihr oder ohne ihr. Wir sind in vielen Bereichen Vorreiter und ich arbeite auch nicht anders wie mein Bruder. Vielleicht ist der eine oder andere Dank ein bisschen größer, aber wir haben sehr, sehr viele Tanks, wir haben sehr viele unterschiedliche Lagen. Wir müssen, das höchste Prämisse ist Qualität, Qualität, ohne dem geht gar nichts. Also das widerspricht sich nicht. Auch vom ganzen Ablauf natürlich, noch bist du ein bisschen größer denken, aber das ist auch ein bisschen so ein falscher Ansatz, weil international gesehen, ja, sind wir halt auch ein mittelständischer Betrieb und wie gesagt, auf die Flächen heruntergebrochen, wo wirklich unsere Leute drinnen stehen, ja, sind wir sehr, sehr klein strukturiert.
Jetzt bist du der Erste, den wir in der Wachau quasi aufnehmen. Jetzt kommt dann halt quasi meine Frage, Wachau, UNESCO, Weltkulturerbe. Was macht deiner Meinung nach diese Region so einzigartig?
Schaut einmal beim Fenster aus. Ich glaube, dann muss ich nicht mehr viel erklären. Das ist ja schön, dass wir jetzt da in der Wachau sitzen und dass man das ein bisschen gespürt. Also ich denke mir immer, es gibt ja 2002, 2013 waren es so extreme Hochwässer. Ich persönlich, das Haus von der Familie ist auch abgesoffen, aber die Leute sind noch immer alle da. Also, wenn du in einer schönen Landschaft lebst, also das ist schon herrlich, wir sind jetzt nicht nur da in so einem versteckten Tal, weil wir haben natürlich einen schönen Tourismus, durch das kommst du mit sehr vielen Leuten in Kontakt. Du hast die Donau, du hast die Weingärten mit den Steilterrassen, du kannst überall super wandern gehen, du hast den Wald rund um den Dom. Das ist so eine Vielfalt da, das ist unglaublich und nicht zu guter Letzt hast du lauter lässige Wachau. Also das glaube ich, macht schon Wert, genau, dass man da mal herfährt und sich das Ganze anschaut und spürt.
Die Corne hat ja aufgrund ihrer Tätigkeit als Weininfluencerin halt praktisch immer unseren Tourplan gestaltet, großteils. Und als sie mir gesagt hat, wir fahren in die Wachau, ist für mich unweigerlich ein optischer Eindruck auch da, und das ist diese Hochflasche. Und so der schiele ich da auch rüber, du hast uns was mitgebracht zum Kosten und das wird uns sehr freuen.
Ja, mich freut es auch, ich denke.
Na schon. Schon durstig.
Ich war mir nicht mehr ganz sicher, was das Thema des Podcastes ist, wenn es da keinen Wein dazu gibt. Also, wir gehen schon mit gutem Beispiel voraus und schauen jetzt, wie das schmeckt. Ich habe mitgebracht einen grünen Wittliner, Smaragd von der Ried Kellerberg, vom Jahrgang 24, der ist vor 2 Wochen in die Flaschen reingekommen. Aber probieren wir mal und dann schauen wir mal, ne? Wie die vorschlagen. Dann
sehen wir mal.
Und dass ein bisschen eine Idee kriegt, ohne dass euch da was vorquagelt, wie die Domäne Wachau tickt, was für Philosophie wir haben, ja, was für Richtungen wir gehen.
Hm? Auch was fürs Ohr jetzt gewesen.
Danke sehr.
Gerne.
Danke sehr. Ja, heute vermissen wir es ein bisschen draußen, aber im Glas ist die Sonne, wie man sieht.
Ja,
der
genau.
Sonnengeld, ja. Das schaut schon mal sehr schön aus.
Prost.
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 Ups.
Prost.
Ich hocke los. Das sind die bleifreien Glaseln. Die klingen nicht mehr so schön, aber dafür gut für die Umwelt. Vielleicht ganz kurz zum Wein. Kellerberg haben wir jetzt einen schönen Blick hin, steile Terrassenlage. Grüner Wittliner ist wichtigste Sorte auch bei uns natürlich im Haus. 24 ist ganz konträr in Österreich, weil eigentlich war das Anfang September der wärmste Jahrgang, was wir ever gehabt haben, wärmer seit 2018. Hat sich aber dann ganz stark gedreht, also das hat die weißen Haare gefördert, weil wir haben dann, das war die früheste Lesestart mit 4. und 5. September und dann ist aber das Hochwasser gekommen. 12. 16. so herum,
genau,
und sehr viel Regen, das heißt, die Wachau war gesperrt, weil die Straßen überflutet sind, waren, jetzt hat wir 200, 250 Liter gekriegt, ja, ich glaube, das ist alles vorbei, aber noch ist kühl geworden, Wetter war jetzt da nicht, das hat da immer ein bisschen wieder reinkriegen, aber durch das hat das einen sehr frischen, eleganten, fast kühleren Jahrgang dann wirklich gebracht, in der Wachau.
Ich finde jetzt den Wein auch frisch und kühl.
Das ist ja der Zugang. Ne? Wir suchen der Würze, der Rauchigkeit. Wir sind nicht geprägt von Primärromen, das wollen wir gar nicht. Wir wollen die Herkunft zeigen und am Gaumen wirklich einen guten Grip, eine Säure, ja, dass das...
Was hat der Ried Kellerberg, was hat der für einen Boden? Sind da die Böden unterschiedlich bei euch?
Steil ist er.
Steil.
Schlitzendammer, wenn man da drinnen arbeitet. Das ist das Wichtigste.
Nein, es hat... Die Salzigkeit
beim genau, ich glaube, das ist... ja, du hast klassischen Paragneis, speziell in der Ostwachau, was den Kellerberg betrifft. Du hast ein bisschen Lössanwehungen. Grüner Wittliner wächst tendenziell mehr im unteren Bereich, vielleicht in der Hangmitte oder wo ein bisschen so Lössanwehungen sind. Und Riesling dann auf den kargen Böden, weil halt natürlich die zwei Sorten unterschiedliche Voraussetzungen haben. Das heißt, Kellerberg ist jetzt auch nicht hundertprozentig alles gleich, alleine durch knapp 200 Meter Höhenunterschied sieht man da schon was. Aber darum gibt es Riesling und Grüner Wittliner am Kellerberg. Aber wichtig ist, starete Weine, also messerscharf.
Genau. Darf ich ganz kurz die Flasche mir ausbauen?
Natürlich.
Für alle Zuhörer immer der visuelle Eindruck von der Corne.
Ein beiges Etikett, was am Rand ein bisschen ausgefranst ist. Das hat einen goldenen, gepunkteten Rand außen rundherum. Also wie ein Bilderrahmen eigentlich schaut das aus. Dann steht in Großbuchstaben Domäne Wachau, drunter das Gebäude von euch.
Kellerschlössel.
Das Kellerschlössel. seit 1714, Grüner Wittliner Smaragd 2024, Ried Kellerberg. Wenn man die Flasche dreht, wieder Ried Kellerberg, Dürnstein, Grünewald-Lina, Smaragd 2024, Handwerk, einzigartiges Terroir und Präzision, eine Genossenschaft neu gedacht. Das Ganze dann nur in Englisch, 100% vegan, 13,5% handgelesen, was haben wir noch, das Nachhaltigkeitszertifikat, dann Vinea Wachau Symbol, ja, ich glaube, ich habe alles.
Das genügt.
Was, wie schmeckt er da?
Ja, sehr besonders, wie gesagt, es hat halt schon dieser, der optische Eindruck hat für mich schon weiter auf den Gaumen übertragen, also ganz ein besonderer grüner Veltliner, wie man es halt auch erhofft hat.
Ja.
Wichtig, viel Charakter.
Wie kann man sich das vorstellen bei doch so einer großen Fläche und kleine Parzellen? Wie pickt ihr euch das heraus? Wo bleibt es immer straight auf eurer Linie oder probiert ihr was aus auch?
Von der Philosophie muss man sagen, wie wir vor 1. Jürgen war 2005 begonnen haben, haben wir eigentlich noch ein bisschen gegen einen Trend gearbeitet, weil wir schon immer die eleganten, finessenreichen Weine bevorzugt haben oder natürlich dorthin gearbeitet haben. Da waren alles ein bisschen üppiger und da kommen also gewisse Vorurteile von Smaragd ist fett und bla bla. Glaubt der widerspricht ihn zu 100%. Und hast natürlich eine permanente Weiterentwicklung. Im Keller geht es relativ rasch, aber das Wichtigste ist ja der Weingarten draußen. Also wir haben da sensationelles Terroir. Ich behaupte einmal, wir haben auf dieser kleinen Fläche das geilste Terroir von Österreich. Darum machen wir auch so viele verschiedene Einzellagen. Also wir machen 25 verschiedene Einzellagen, schmeckt alles anders. Aber wir haben sie natürlich in den letzten 20 Jahren ganz, ganz stark weiterentwickelt im Weingarten. Das ist halt die Veränderung, um wirklich in die Zukunft zu blicken. Jede Entscheidung ist natürlich nicht sofort wirksam, funktioniert im Weinbau eh nicht. Wir denken immer in 10, 20 Jahresschritten natürlich für die nächsten Generationen. Und vor 20 Jahren haben wir einfach mit Begrünungsmischungen angefangen. Ist ein Usus, jeder wird sagen, ja, mache ich. Ich weiß noch, vor 20 Jahren hat keiner gewusst, wie man Saatbildvorbereitung machen hat müssen. Da ist losgegangen mit einer einfacheren. Jetzt sind wir viel mehr im Detail, dann nachher ist es in die Verwirrung gegangen. Das heißt, wir arbeiten mit Pheromonfallen in den Flächendeckern in der Wachau, brauchen so keine Insektizide mehr. Laubwandoptimierungen, das heißt, dass wir das alles perfekt umgesetzt haben. Wir haben dann Herbizidverzicht eingeführt, Insektizidverzicht sowieso mit der Verwirrung. Dann ist die Nachhaltigkeit gekommen. Wir machen biodynamischen Kompost, 500 Tonnen pro Jahr, was wir dann wieder in die Weingärten geben, um wirklich in Humusaufbau zu fördern, Mykorrhiza im Boden, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Unterstockbegrünungsprojekt, Kombination mit der Vinea Wachau, war vor 5 Jahren gestartet, weil jetzt nimmst du sehr viel Arbeit weg, sagst, du darfst nichts mehr spritzen, das, denn das und das und das. Und versuchst natürlich auch, wenn du den einen Handgriff ersparst, zu erleichtern. Und so haben wir ein Unterstockbegrünungsprojekt gestartet, wo wir einfach Pflanzen gesucht haben, die halt niedrig wachsen, wenig Wasser brauchen etc. Mhm. Und jetzt der letzte Schritt ist natürlich derzeit Bio-Weinbau, was uns extrem am Herzen liegt. Du hast das in der Einleitung schon gesagt, wir haben knapp die Hälfte. Aber das ist für mich derzeit die modernste Produktionsweise, zukunftsträchtigste im Weingarten. Heißt nicht, dass es in 10 Jahren so ist. Ich glaube, da kommen ein paar andere Sachen dazu. Warum das so ist, kann ich gerne noch ein bisschen erzählen. Aber ja, ich habe vor 10 Jahren auch anders gesprochen, ja, muss ich ehrlicherweise sagen. Wie jetzt, ab und zu reden mir Leute darauf an. Sage ich, ja, aber seid mir nicht besser.
Nie, ne?
Ja, nein, ich sage immer, ja, seid mir nicht besser, aber ich darf auch gescheiter werden. Ja. Darum hoffe ich, dass ich in 10 Jahren was anderes zum Erzählen habe, wie heutzutage. Und das ist der Punkt. Wir haben vor 20 Jahren nichts falsch gemacht. Heute wäre es nicht mehr richtig. Hm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dass man eben Veränderungen nicht scheut.
Dass man sich mitentwickelt quasi und nicht stehen bleibt auf dem, wo man schon vor hunderten Jahren gestanden
ist. Ganz genau.
Das passt jetzt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Ihr seid jetzt Vinea Wachau Mitglied. Ich finde ein Steinfeder, Federspiel und Smaragd etwas, was nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt sich schon vor vielen, vielen Jahren schon vorbereitet behauptet hat und unter dem man was anfangen hat können, mit dem das greifbar war, wenn etwas im Regal steht und man sich irgendwann einmal damit der Materie beschäftigt hat, dass man halt weiß, dass das unterschiedliche Alkoholgrade vielleicht sind. Oder, aber wie würdest das du jetzt jemandem erklären, der es noch nie gehört hat?
Kurz und bündig. Ja. Also Alkoholgrade, das ist auch wieder so ein bisschen ein Vorteil. Richtig. Vielleicht haben wir das auch über Jahrzehnte falsch erklärt. Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt keiner, der auf technische Details achtet, Analysen, weil die zählen im Endeffekt nichts. Mhm. Wichtig ist die Sensorik. Und Steinfeder, Federspitz, Smaragd, natürlich haben die ihre Bedeutung ganz, ganz wichtig. Und für mich einfach erklärt, Steinfeder, das ist Leichtgewicht, das ist ein guter Autofahrerwein. Federspiel ist mittlere, mittelgewichtig. Smaragd, ja, das ist komplexer, dichter, kann vielleicht ein bisschen, nicht nur ein bisschen, oder kann perfekt reifen. Oder, ich habe letztes Mal gehört, habe mir einmal erzählt, schönsten zu erklären, in Steinfeder trinkst du zum Frühstück, zum Mittag trinkst du im Federspiel und am Abend den Smaragd. Also, fertig. Also ich glaube, das genügt. Weil wichtig ist, es sind unterschiedliche Stilrichtungen. Das sind keine Qualitätsstufen oder was, aber es sind einfach verschiedene Stile, was natürlich auch viel mit der Reife der Trauben zusammenhängt. Und Reife, Zuckerreife ist per se, das müssen wir richtig stellen. Also da geht es um Aromareife, um Tanninreife. Und es ist ein Unterschied, ob ich einen Trauben zwei Wochen früher oder später lese. Das schmeckt man dann einfach. Und das ist, glaube ich, was wichtig ist und was dahinter steckt, hinter den
Ist Stein. Es so, dass gelesen wird, nachdem, dass ich sage, ich möchte jetzt dann aus dem Wein möchte ein Federspiel machen, deswegen lesen wir dann und dann? Oder ist es so, dass die Trauben herinnen sind und man sagt dann, das wird ein Federspiel?
Na, das blöde war, Frage, oder? Da brauchen wir nicht mit, das ist eine saublöde Frage. Entschuldigung. Nein, es gibt keine saublöden Fragen. Danke dafür. Weil wenn das so wäre, braucht mich kein Mensch. Ne? Hm. Jetzt bin ich Kellermeister, aber ich bin die meiste Zeit eigentlich in den Weingärten unterwegs. Und es geht, ist ja eine Stilfrage und nicht, dass man jetzt irgendeinen Zucker gerade erreicht. Das ist ja komplett wurscht. Das heißt, ist natürlich auch ganz wichtig, dass man die Lagen kennt, die Reden kennt. Was für Stil passt dann dazu? Ich gebe nur ein kleines Beispiel. Wir haben, wie gesagt, sehr karge Böden in der Wachau auf den Terrassen und in der Ebene haben wir auch Löss, was kräftiger ist. Ein Löss bringt immer viel fruchtigere Böden. Weine, mehr Sortencharakter, das kannst du früh lesen, das ist wieder ein bisschen was Einfacheres. Das machen wir in einem Gebietswein, einem Ortswein. Oben am Berg, wo der Rebstock ein bisschen mehr leiden muss, kann er länger, später lesen. Wir lesen ihn mehrmalig und hundertprozentig gesund natürlich. Aber durch das bleibt die Trinkeleganz. Das ist ganz wichtig. Das heißt, du bereitest dich auf der einen Seite im Winter mit Rebschlitt geht's los, dass ich weiß, dort will ich hinkommen. Aber die Erfahrung über Jahrzehnte, die Lagen passen für das hat sich natürlich auch verändert. Es kommen viele coole Sachen aus dem Spitzer Graben dazu. Und das wird, man arbeitet schon darauf hin. Also, die Natur ist sehr wichtig. Und sie macht vieles. Auch gegen unseren Willen öfters. Aber der Mensch ist auch ein ganz wesentlicher Part. Mhm. Und der zählt halt dann dazu, dass er sagt, okay, ich möchte mit meinem Wein in diese Richtung gehen, in diese Richtung oder in diese Richtung drum. Machen wir das, ich würde mal sagen, schon ein bisschen professioneller. Nicht erst im Keller tut oder tut. Nein.
Welche Rolle spielt das DRC-System dann zusätzlich?
Naja, wenn man sich, du hast das Etikett ja, so vorgelesen. Genau. Ja.
Hab stimmt, das habe ich vergessen, das habe ich einfach auch. DRC, ne, Austria steht ist auch genau natürlich
drauf. Ja. Nein, ich wollte gerade sagen, jetzt steht statt nicht nur Wachau am Rückenetikett, sondern Wachau DRC. Ganz einfach gesagt, was spielt das DRC-System für eine Rolle? Ich erzähle es nie. Mhm. Aber wenn jetzt da schon angesprochen wird, die drei Buchstaben auf dem Etikett. Bei der Entstehung haben wir ein bisschen mehr Profil der Wachau mitgegeben. Aber es geht nicht um irgendein System, es geht um keine drei Buchstaben. Es geht um das Weinbaugebiet und das ist die Wachau. Fertig. Da geht es vielleicht um einen Gebietsschutz, was hinter den drei Buchstaben stehen und ein paar andere Sachen sind noch gesetzlich, hast du noch die Chance gehabt, dass man das wirklich gesetzlich machen kann, wie Handlese und andere Dinge. Aber that's it. Ich will ja nicht haben, dass wir über DRC reden, sondern bleiben wir bei der Wachau, bleiben wir beim Namen des Weinbaugebietes, also nicht so wichtig.
Ja, weil sich das auch schon so durchgesetzt hat und man lässt es so. Genau. Beobachtet ihr Unterschiede, also jetzt da geht es in den letzten Jahren, wo sie Weine anders konsumiert werden oder der Trend mehr in so eine Richtung oder so eine Richtung geht, ändert sich da was?
Ja, sagen wir so, in den letzten paar Jahren haben wir natürlich die größte Vielfalt an unterschiedlichen Weinstilen gehabt, seit ever. Leicht, stark, ob das einmal in den Natural-Bereich geht. Aber die Weinfreunde da draußen, die sind auch extrem vielfältig. Ne? Die Jugend trinkt sicher, die hat einen anderen Zugang, wie jetzt Herrschaften im gesetzteren Alter. Oder vieles ist auch gelernt. Und natürlich gibt es immer eine Weiterentwicklung, ist aber auch wichtig, was bist du für ein Weingut, wo bist du tätig, wo bist du vertrieben, was für einen Stil suchen die Leute. Das ist wichtig. Und was passt zu der Region? Mhm. Das ist mir eigentlich der wichtigste Zugang. Wir, ich habe es vorher schon gesagt, sehr elegante, filigrane, finessenreiche Weine, herkunftsbezogen natürlich, und mittlerweile immer mehr Charakter, was wir zulassen, weil sich natürlich auch die Qualität im Weingarten der Trauben verändert hat, kannst du natürlich auch viel mehr spielen oder im wirklichen Sinne weniger spielen. Das heißt, einfach viel mehr zulassen, dann kannst du ein bisschen fauler werden. Das ist wichtig, nur dass man weiß, wie sich das verändert. Und es gibt immer Auf und Abs. Und derzeit sind wir halt ein bisschen auf einen leichteren Trend, was nicht heißt, weil es ist halt Steinfeder für das Spiel so geübt in den Köpfen drinnen, dass die Leute jetzt mehr Steinfeder trinken. Na, wenn wir jetzt dann Smaragd haben zum Beispiel, schauen wir, dass das maximal 13,5 hat. Mhm. Also über Alkohol rede ich gar nicht normal gern. Aber wir haben auch einige mit 12,5. Das heißt, alle Stile, alle Typen Wein werden per se um einiges leichter gemacht. Okay. Und da gehört aber viel Know-how dazu. Da ist die Weingartenbewirtschaftung wieder ganz, ganz wesentlich, damit das auch funktioniert in Zeiten des Klimawandels.
Deswegen hast du Gott sei Dank so viel Erfahrung, weil du das eh schon so lange machst.
Ja. Aber nur in der Wachau, das braucht man nicht mehr hinsetzen. Da müssen die 200 Jahre alt werden, dass ich das noch checke.
Wir haben vorher die Nachhaltigkeit angesprochen, Bio. Wie schaut es mit Mitarbeitern aus? Wie holt ihr einfach euch die Profis oder bildet ihr selbst auch aus oder kommen Leute für Praktika vorbei? Wie schaut das bei euch aus?
Super Frage. Super Vorteil einer Genossenschaft, wie ich angesprochen habe, weil wir so klein strukturiert sind durch unsere Weinhauer, sind wir extrem schlagkräftig. Und natürlich, der Mehraufwand ist gegeben. Ne? Wenn jetzt da kein Herbizid mehr nehmen kann und in die Terrassen herumfahren, du hast nur Handlese, andere rupfen alles mit der Maschine, aber in anderen Gebieten ist das schon eine extreme Herausforderung. Wie gesagt, da haben wir ja die Spezialisten draußen, die das schon Jahre machen, aber permanent mit Ausbildungen, Weiterbildungen begleitet werden. Das ist natürlich wichtig, weil, wie gesagt, vor 20 Jahren war die Welt anders, wie es heute ist. Und da möchte ich auch behaupten, das ist aber die ganze Wachau, jetzt nicht nur die Domäne Wachau, dass wir sicher die best ausgebildeten Weinherrinnen, Winzer haben, auf diesem kleinen Fleck Erde, in Summe gesehen von ganz Österreich, weil ich kenne kein anderes Gebiet, das so viel in die Weiterbildung investiert, wie die Wachau. Auf der einen Seite die Domäne Wachau, ich bin jetzt auch noch Obmann-Stellvertreter in der Vinea Wachau, wo wir auch Qualitätsoffensive haben, wo wir sie natürlich mit dem Thema Qualität und in den letzten 10 Jahren vorrangig natürlich hauptsächlich Weingarten, Boden, Rebstock, extrem bemühen. Also das ist schon brutal, was da was weitergegangen ist. Und wenn es vielleicht einmal vor 10, 15 Jahren in der Wachau wart oder vielleicht fangt es alte Fotos raus, haben die Weingärten noch ganz anders ausgeschaut wie jetzt. Jetzt ist alles viel bunter, viel blühender. Und so können wir das sehr, sehr elegant matchen, weil Bio ist ja auch Thema. In Kombination natürlich mit den Terrassen, wo im Pflanzenschutz aufzahlen muss am Bugel und so, ist es der Kakao. Ne? Das ist natürlich schon immer hemmend, weil die schwere Arbeit, du musst einmal wen finden, der das dann wirklich nur macht mit Begeisterung.
Die Schulungen macht die Vinea Wachau oder wo kommen
genau.
Die?
Ja. Also ich habe das Glück, dass ich eine sehr, sehr gute Ausbildung genießen haben dürfen. doppelten Sinn, Kloburg, Geisenheim. Heißt aber nicht, dass ich so gescheit bin, aber ich habe in meinen vielen Jahren in der Branche und beim Studieren geniale Leute kennengelernt. Also ich kenne da wirklich sehr, sehr viele Vollprofis, Wissenschaftler, Spezialisten, die das dann natürlich machen. Also und der Vortrag macht ja nur Sinn, wenn du ein bisschen Ideen weitergibst, was willst du umbringen, in was für eine Richtung möchtest du gehen, dass man die brieft und nur 15 langweilige Geschichten kannst vergessen, kommt da kein Hund mehr, würde ich auch nicht organisieren. Und das zeichnet uns, glaube ich, aus, dass wir halt da sehr, sehr gut vernetzt sind, wenn wir so nett sind wahrscheinlich.
Ja.
Wie schaut es mit dem Vertrieb aus grundsätzlich? Man kennt euch aus dem Lebensmittelhandel, habt ihr Gastronomiepartner, wie ist das aufgedröselt?
Ja, ich glaube, das sind zwei Kernpunkte der Domäne Wachau, wo wir in den letzten 20 Jahren intensivst gearbeitet haben. Auf und ab, viele Fehler, wenigere Fehler. Ist der Weingarten, wie schon angesprochen, habe jetzt schon einiges sagen dürfen. Und glaube, in Vertrieb sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Also wie gesagt, wir sind jetzt ein bisschen größer. Wir machen 50% in Österreich, 50% ist Export. Wobei Österreich Gastronomie ganz, ganz ein wesentlicher Part ist. Das heißt, es funktioniert da hauptsächlich natürlich über den Fachhandel. Da ist Österreich, die österreichische Gastronomie schon sehr, sehr weit. Um da wirklich im High-End, ob das jetzt da Hauben, Sterne, Restaurants sind, gut zu vertreten. Dort machst du Image, dort machst du einen Brand. Das ist unser stärkstes Ziel. Und mittlerweile, wenn sie irgendwo unterwegs sind, findet man sehr oft und immer stärker Domäne Wachau, und das taugt uns halt. Lebensmittelhandel sind wir auch noch vertreten. Wie gesagt, wir haben auch Weingärten in den ebenen Flächen, das ist ein bisschen fruchtiger, das ist ein bisschen einfacher, zugänglicher. Und wir wollen natürlich auch unsere Weinfreunde auch einen direkten Weg begegnen. Das heißt, wie viele Leute kaufen im Supermarkt Wein ein? Und da sollte man natürlich auch vorkommen. Auch in dieser Struktur sind wir sehr vielfältig und der Export ist uns natürlich auch ein extrem wichtiges Anliegen. Da sind wir sehr, sehr breit aufgestellt auf der ganzen Welt. Größere Länder, kleinere Länder, klassisch mit Niederlanden, USA, Kanada, Japan, Skandinavien. Aber es gibt da immer wieder so Kolumbien, Mexiko, cool. Serbien, Südkorea. Also wir machen alles. Also uns taugt alles. Wir wollen uns auf den Karten wiederfinden. Und wir wollen haben, dass die Leute unseren Wein genießen. Und durch das sind wir auch vielleicht relativ relaxed durch die Krisenzeiten, die jetzt schon ein bisschen anhalten, durchgewandert. Also
jetzt ist ja das, dadurch, dass die Wachau, sage ich einmal, wahrscheinlich auch eines der meistbereistesten Regionen, sage ich einmal, ist von Touristen und so. Jetzt ist das da in Dünnstein auch relativ einfach. Kommst du mit dem Schiff, sage ich jetzt einmal, daher, kannst aussteigen, kannst gleich alles vor der Tür. Ich selbst habe der kleine Verkostungsraum, der mitten im Ort ist, hat das einmal so durchspaziert und dann haben wir gleich dort einmal gekostet. Ich habe gesagt, ja, das ist auch toll gewesen, weil es hat auch gereiftere Sachen gegeben, die man da ausprobieren kann. Ich habe mir gleich was mitgenommen dort, was ich halt tragen konnte, weil wir ja mit dem Fahrrad dort waren. Wie viel Rolle spielt jetzt zum Beispiel so ein Shop dann? Speziell da in Dünnstein, wo du jetzt sagst, da sind wirklich viele Touristen, die vielleicht gar nicht so viel Ahnung vom Wein haben, aber die sagen, da gehe ich jetzt rein, weil es ein netter Shop und das passt ganz gut. Das
muss man von zwei Seiten sehen natürlich. Ne? Ist das auf der einen Seite kann ich hernehmen, ja, wie schaut es mit dem Umsatz aus, wo kriege ich super Wertschöpfung oder wo gebe ich Freude mit? Was sind gewisse Marketinggeschichten? Dünnstein ist sehr international mittlerweile und die, was mit dem Schiff kommen, das sind 90% mit dem Flieger da. Mhm. Also die können jetzt kaum was mitnehmen, aber sie sehen es vor Ort. Aber wir haben selbst sehr, sehr viele Gäste in der Domäne Wachau. Wir arbeiten, wie gesagt, mit vielen Importeuren international zusammen. Da kommen sehr viele Sommeliers zu uns, Restaurantbesitzer. Und da ist natürlich wichtig, dass du da in der Wachau super aufgestellt bist und auch vertrieben. Das heißt, im Kleinsten fängt es an. Und wenn es dort nicht passt und es funktioniert nur in Amerika, hast du was falsch gemacht. Und darum ist es auch ein ganz ein wesentlicher Part, wobei das natürlich für die Domäne Wachau im Gesamten ein kleiner Teil wiederum ist. Aber das gehört dazu. Also das ist wichtig.
Auch ein bisschen Bekanntheitsgrad hat für die Touristen.
Ja, Image, ja. Brand, ja. Das ist ganz wichtig, dass es immer wieder in den Köpfen auftaucht. Aber Wenn es einmal länger Zeit hat, geht's in Welterbesteig durch die Wachau. Das ist wunderbar mit verschiedenen Etappen, also grandios. Und da wirst du auch immer wieder auf Weingärten der Domäne Wachau stoßen, was wir gekennzeichnet haben, um einfach in den Köpfen zu bleiben.
Ist der Tourist dann bei solchen Wanderwegen auch ein Problem? Dass er dann noschen geht oder keine Ahnung, dass dann, ja.
Ach so, das meinst du, das habe ich mir schon gedacht. Chinesische Maus haben wir noch nicht. Nein, mittlerweile sind dann am Weg entlang natürlich viele Weingärten dann eingezäunt oder ist ein Netz drüber. Weil ich denke, jeder geht ein bisschen naschen, ja. Das ist eh wurscht, weil das bisschen wird da keiner abgehen und verhungern. Eh nicht, war eh keiner böse, aber nur natürlich, wenn ich ein bisschen nasche, dann hast du offene Stellen, da hast du einen Softer und dann freuen sich die Bienen, die Wespen und die Botrytis letztendlich.
Genau.
Es hat sich eingebürgert, dass wir seit ein paar Folgen zwei Weine kosten. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich habe auch eine zweite Flasche mit einem Schrauber gesehen. Also da darf ich halt auch darauf hinweisen.
Weil ein Federspiel noch.
Genau. Genau, ich habe jetzt noch mit einem grünen Veltliner Federspiel von der Rieder Kreuzberg, auch frisch gefüllt, ist jetzt vom Jahrgang 25. Also das ist ein bisschen, das passt ein bisschen zu mir, weil jetzt sitzen wir in Dürnstein, schauen aber nach Rossatz um, was herrlich ist. Und ich bin ja Rossatzer und Kreuzberg ist einer der ganz genialen Rieden. Und 25 ist sowieso ein super Jahrgang. Und einfach das einmal zu probieren, wie frisch, wie elegant ein grüner Veltliner schmecken kann heutzutage, ja.
Das taugt mir. Bevor ich jetzt kost, frage ich noch wahrscheinlich wieder eine blöde Frage, aber gibt es jetzt zum Beispiel von Kellerberg, wo wir ins Maragd haben, gibt es Kellerberg auch einen Federspiel oder gibt es ihn nur als Maragd und genauso beim Kreuzberg?
Genau.
Kreuzberg gibt es auch nur als Federspiel. Mhm. Vorher haben wir Goldgelb im Glas gehabt, jetzt haben wir helles Dogel.
Das ist jünger, das ist leicht, aber trotzdem wieder eine super Würze, ein bisschen gelbe Früchte drinnen, knackige Säure, ein bisschen Tannin. Ich arbeite immer gern mit Tannin, mit Maischestandzeiten. Das ist durch die wärmeren Jahre, was wir definitiv haben, wird die Säure weniger beim grünen Veltliner und da gibt es immer so gerne so einen Tannin-Kick, was einfach mehr Grip am Gaumen gibt, dass das noch trinkfreudiger wird. Mhm.
Du waltest bitte wieder deines Amtes und erklärst die Etikette. Mhm. Vorne bitte darauf achten, das Winzerschlüssel, nicht das Gebäude. Kellerschlüssel. Ich sage
einfach, das Etikett schaut genauso aus. Ich sage einfach, das Etikett schaut genauso aus wie
andere. Das geht natürlich auch.
Nur, dass jetzt draufsteht, Grüner Federspiel 2025. Ich habe es ja nicht so mitgenommen. Ne? Ried Kreuzberg. Das habe ich vielleicht vorher nicht gesagt. Die Riede ist in Rot geschrieben. Ja, also dass man das gleich sieht auf der Rückseite. Handwerk, einzigartiges Terroir, das ist alles Gleiche. Und der Unterschied ist, dass da jetzt draufsteht 12,5% Alkohol, sonst haben wir alles gleich wie vorher.
Biologisch,
und bei euch sind alle Etiketten so? Oder gibt es auch
die klassischen? Wir machen ein paar andere Weine, die ein bisschen einen anderen Stil, ein bisschen einen anderen Zugang haben. Auch nicht klassisch grüne Veltliner Riesling sind, die haben dann spezielle Etiketten, da hat dann jeder Wein ein bisschen was anderes.
Aber man hat dann Wiedererkennungswert bei der Klassiklinie
quasi. Und normal taucht er immer auf Domäne Wachau mit dem Kellerschlüssel.
Kellerschlüssel. Jetzt ist der Autofahrerwein, kann man sagen. Also,
ja.
Ich sage, das ist der Mittagswein, da kann sie locker zur zweiten Flasche losgehen zum Essen dazu. Ja, also frisch.
Ich kann und auch den anderen zum Mittag trinken.
Du kannst auch
den
anderen zum
Mittag trinken. Du hast mir den Heimfahren, ist dann, ja, genau. Genau. Wenn wir jetzt nur einen Podcast hätten, entschuldige,
sie unterbreche. Die Touristen haben wir dann vorher angesprochen. Gibt es Fixpunkte bei euch im Jahr, wo ihr Veranstaltungen habt oder sowas? Was gibt es da?
Ja, wir machen Riedenwanderungen, wir machen Donauschifffahrten. Jetzt, in zwei Wochen, ist der Weinfrühling. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Also da ist Halligalli in der ganzen Wachau. Fixpunkt ist ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt Pop-Up-Heurigen Anfang Juli, zwei Wochen in der hintereinander, was richtig genial ist. Und gewisse andere Veranstaltungen, die ändern sich aber. Das, wir hinterfragen sehr vieles, schauen einmal, ob das alles passt. Gibt es immer wieder Veränderungen, gleich wie beim Wein, wie im Weingarten und so ist es bei den Veranstaltungen auch. Und wichtig ist halt, Touristen in der Wachau sind uns sehr wichtig. Nur lieber sind uns die Weintouristen, nur lieber sind uns natürlich die Weinliebhaber, die gezielt herkommen, weißt du, boah, Domäne Wachau, die machen einen geilen grünen Veltliner nach Leiten, das ist lässig. Das heißt auch, die Wertigkeit nimmt stärker zu, so klassisches touristisches Programm fahren wir ein bisschen zurück, weil wir auch oft festgestellt haben, ja, bin jetzt im Stift Melk oder in der Domäne Wachau, ist relativ wurscht, wo kriegen wir einen Platz. Also das taugt uns nicht. Mhm. Das wollen wir jetzt nicht mehr forcieren, sondern eher zurückzufahren, um einfach mehr Zeit zu haben für die wirklichen Leute, die zum Wein herkommen. Also wir haben einen Auftrag auch, wir sind jetzt da keine, wir leben nicht von Luft und Liebe. Wir sind, wie gesagt, wir haben eine Riesenverantwortung da in der Wachau, dass die Wachau so bleibt, wie sie ist, dass die Terrassen, Weingärten bewirtschaftet werden. Und da muss das natürlich auch unterm Strich lohnenswert sein. Aber nicht, dass man Stickelbrot und unter Wasser kriegen, sondern die Weinhäute, die können auch kurz Geld verdienen. Mhm. Also man muss sich heutzutage nicht genieren dafür. Und das ist, glaube ich, auch ganz ein wichtiger Anspruch, den wir haben, in die Richtung, wo wir auch hingehen. Und so ändert sich auch unser Programm immer ein bisschen. Mhm. Klassiker ist natürlich Music and Wine, das haben wir jetzt in einem zweijährigen Zyklus, was so richtig cool und für junge Leute ist und wo die Post abgeht.
Die Weinfreunde, Weininteressierten, die vorbeikommen, kommen die einfach, melden sie die an, wie ist euch das lieb?
Naja, die kommen mit Anmeldung. Ja. Man kann natürlich laufend in der Winothek vorbeikommen, kann verkosten, das ist überhaupt kein Thema. Machen wir gerne alle Sachen auf. Wenn man ein bisschen eine Weingutsführung haben möchte, muss man sich natürlich anmelden. Am Freitag haben wir Führung auf Deutsch, Englisch für Wachau-Urlauber, die dann so vorbeikommen können, sofern es nicht ausgebucht ist. Aber im Normalfall möchte sich jeder an, wenn er vorbeikommen will. Oder auf Durchprobieren ist jederzeit möglich. Und sehr herzlich willkommen natürlich auch.
Tourismus, Urlaub, du persönlich, wenn du unterwegs bist, nicht in der Wachau, schaust du Weingüter an oder ist das dann wirklich ein Urlaub? Steckst du deine Fühle auf der Welt aus, überall wo Wein gemacht wird? Hast du schon was angeschaut?
Ja, sehr viel. Ich war in meiner Jugend jetzt zwar ja sowieso im Ausland unterwegs und in verschiedenen Ländern gearbeitet. Es ist eine leichte Kombi, also ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder, also wir gehen nicht von einem Köller in den anderen, also das ist nicht der Part, aber ich fahre sehr, sehr liebend gerne in den Weinbauregionen, weil dort, wo der Wein wächst, ist meistens auch wunderschön und da wird das kombiniert oder spätestens irgendwo in einem Restaurant, wenn man dann unterschiedliche Weine trinkt. Aber ich liebe halt die Vielfalt der Weinwelt und liebe auch natürlich wunderschöne Regionen. Und vieles habe ich bereist. Einiges steht noch auf dem Plan, aber ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Heuer im Sommer nicht. Heuer geht es nach Norwegen. Also ich bin ein bisschen so ein Skandinavien-Fan, alles was da im Norden oben ist.
Ja, es ist sehr viel zu Hause bei uns.
Ja.
Vielleicht manchmal.
Einmal so, einmal so.
Ja. Domäne Wachau in 10 Jahren, gibt es ein Zukunftsprojekt oder irgendeine Vision?
Ein Zukunftsprojekt in 10 Jahren? Nein. Wenn wir immer sehr kurzfristig denken, sagen wir so, Sachen umsetzen, die natürlich wirksam sind in 10, 20 Jahren, schauen wir schon vorausschauend, aber was in 10 Jahren genau ist, wissen wir natürlich nicht. Wichtig ist natürlich, dass die Wachau so erhalten bleibt, wie sie ist. Die Weingärten, dass die Bestand haben, dass das alles blüht ist, dass alles ein bisschen bunt ist. Das ist uns, glaube ich, schon wichtig. In 10 Jahren, in 20 Jahren, in 50 Jahren, dass unsere Weinhauer, unsere Eigentümer mit Freude in den Weingarten gehen. Weil sie es gern machen, weil es natürlich ein schönes Geld damit verdienen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. wo wir die Domäne Wachau in 10 Jahren sehen, hoffen wir halt, dass man sehr innovatives, dass wir einen Marker in der Landkarte gesetzt haben, als sehr innovatives, kreatives Weingut, wo man hin muss, auch international gesehen. Und natürlich wollen wir in allen Top-Restaurants weltweit
vertreten sein.
Auf der Karte vertreten sein. Ja, das sind so, wo wir darauf hinarbeiten, aber ist, glaube ich,
schönes Ziel.
Selbstverständlich.
Wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiter fachsimpeln und in der Wachau ist man ja auch gern und wie du gesagt hast, dort, wo der Wein wächst, dort ist es schön und dort ist auch immer meistens gemütlich. Aber trotzdem darf ich überleiten zu einer Rubrik, die immer dabei ist, diese schlimmer anhört, als sie ist. Das ist das kleine Verhör zum Schluss und die darf da weiter austrinken.
Na bumm.
Gibt es ein Essen, das du niemals wieder essen möchtest?
Ich glaube, ich würde mir nicht mehr trauen. Ich habe es beim zweiten Versuch schon nicht mehr geschafft. War in Island, Gammelhai.
Puh.
Das war eine richtige Challenge. Aber ich probiere alles sehr gern. Informiere mich immer, wo ich da hinfahre. Und durch das habe ich das auch gewusst und lange gesucht. Aber
was ist das? Ein Hai, der schon.
In Island wächst nichts. Und da muss man halt ganz genau. Und das wird eigentlich durch die Verwesung stabil. Mhm. Und wenn es da mal eine, also riechen tut das ja mal sensationell und dann beißt da nur eine und dann fährt da so richtig das Ammonium durch die Nasen ins Hirn und die Schädeldecken hebt es da auf. Also ich werde gerne ganz arge Sachen probieren, wie macht das einmal.
Okay. Das ist so wie das da gibt es ja dieses Ei, oder? Diese ja. Verfaulten Eier da irgendwo.
Mein Island steht auch noch auf meiner Liste, werde ich gerne mal besuchen, aber da habe ich mir auch schon ein paar Dokus angeschaut und die essen so Schafsköpfe und solche Sachen. Also die haben ganz arge Sachen.
Die kenne ich von Südafrika, ja. Von den Townships, ja. Der Asche gegrillt.
Jetzt zu hoffentlich etwas angenehmeren. Der beste Weinmoment meines Lebens war.
War und ich hoffe, es folgen noch viele. Nein, was ich mir wirklich extrem erinnern kann, was ich mir gedacht, könnte ich mich durch den Trump austauschen lassen bei seinen aktuellen Fotos. Ich glaube, die bin auch im 7. Himmel. Nein, es war wirklich in Burgund. Domaine, Comté, Georges de Vougeot. Haben wir ewig gebraucht, dass wir da reingekommen sind. Und dann ist wirklich der Kellermeister aufgetaucht und der ist direkt nach dem Herrgott gekommen und der hat, glaube ich, einen Heiligenschein gehabt. Und dann durften wir alle Barrique-Fässer durchprobieren. Also das war wirklich, die Weine waren wirklich so sensationell. Also toll. Das hat man schon sehr taugt, muss ich sagen. Also,
wahrscheinlich schwer zu toppen, aber ja.
Ja, nein, war einfach cool. Wichtig ist halt, dass du immer viel Freude und Gaudi hast beim Wein und dass du mit den Leuten viel redest.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als.
Das schlimmste Weinerlebnis? Weiß ich nicht so genau. Ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, das war jetzt nicht das Schlimmste. Es war eigentlich sehr lustig. Es war eigentlich in Südafrika. Da haben wir von Namibia runtergefahren und musste unbedingt Zederberge fahren. Und meine Eltern waren schon dort und ja, und fast hin. Und Restaurant brauchen wir dann auch. Da tust du irgendwo im Busch übernachten. Zederberg Weins. Sensationell vor ihm da oben. Und ein Restaurant gibt's und dann haben wir nachgefragt, ob sie noch einen Platz haben. Ja, sie müssen anrufen. Ne? Dann sind wir hingefahren, kein Auto tut gar nichts. Ne? Dann gehen wir rein. Das war so eine Wanderhütte, kein Hund da. Die haben angerufen, dass die auf die Hütte aufpassen, für uns mitkochen. Ne? Also der war so, da kannst du den Stempel holen beim Wandern und aufpassen, dass die der Leopard nicht frisst. Nebenbei. Und dann wollte sie einen Wein auch, ja. Dann hat er irgendwie nachgeschaut, mal schauen, was da im Kühlschrank ist, und dann hat er irgendwie einen alten Chardonnay, möchte ich sagen, umgezahlt mit einem Plastikkork, den haben wir halt dann aufgemacht, er ist verschwunden, probiert, also das war Plastikstoppe, was der 7, 8 Jahre alt, also das kannst du nicht saufen. Wie trinkt man den und wo schüttet man hin? Ja. Und nachher sind wir dann mit dem ins Gespräch gekommen, sein Sohn hat auch Deutsch in der Schule gehabt und dann reden wir und das war so ein pensionierter Banker und dann sagt er, was, du Weinmaker und der Freund kannst da rum und da hat echt der Wein geschmeckt.
Das hat man mir mehr ausgelacht.
Nein, wir haben nichts gesagt, wir haben nicht gesagt, was wir damit gekostet haben.
Deine Blumen brauchst du im nächsten Tag.
Die Pflanzen waren alle hier am nächsten Tag.
Wir haben nur ein bisschen blöd geschaut, aber da haben wir die Antwort verkniffen.
Einfach höflich, wir sind nicht höflich wie Österreicher,
ja, genau,
oder?
Ja, stimmt.
wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es gemein,
ja,
gell?
Nein, Riesling.
Okay.
Riesling, eindeutig.
Mein perfektes Katerfrühstück.
Mein perfektes, ja, das sollte schon öfters vorkommen sein, aber dass ich es gekriegt habe, ist eher entenwollend. Egg Benedict liebe ich. Oder du schlafst ein bisschen länger, dann kannst du gleich eins zum Schnitzel greifen, wenn es mittags ist.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Mit dieser Person würde ich gerne... Zwei Leute. Einer ist vielleicht einfacher. Mit Papst Leo. Cool, ich bin jetzt nicht so der praktizierende Katholik, aber der Papst Leo würde mich sehr interessieren, glaube ich. Wenn ich den nicht schaffe, mit Campino vor die Toten.
Ah, ja.
Schauen wir im September, vielleicht schaffen wir da was.
Ja. Ich habe Karten geschenkt für Graz nächstes Jahr. September ist
nicht. Ich bin in Wien.
Ja, ich vielleicht auch. Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Weiß ich nicht.
Mir
ist nicht so viel peinlich.
Sonst kann ich mich nicht mehr erinnern. Oder kann mich nicht mehr erinnern. Genau, Prost.
Ja, Prost. Kann ich gar nicht sagen.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe?
Ich weiß nicht, heimlich? Geht heimlich was? Kann jetzt gar nicht sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie so komische Fastfood oder Dosenfood, eigentlich nicht. Oh ja, Specklinsen da von Bud Spencer, weil ich Bud Spencer-Fan bin. So als was mir die Leute oft blöd anschauen oder so als klassisches Önologe-Kellermeister, was immer. Ich liebe Spritzer. Ich sage, das braucht man aber nicht verheimlichen.
Nein.
Das Österreicher ist das Nationalcocktail.
Genau.
Das machen wir schon.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken. Ja, das ist ja sehr, sehr. Trinke ich hoffentlich viele Weine. Aber was ich fix trinken werde, ist zum Beispiel jetzt Riesling Achleiten vom Jahrgang 24, weil den finde ich auch so geil. Und dann schauen wir, wie sich der entwickelt hat nach 10 Jahren. Und dann schauen wir, wie der Stil zu der Zeit in 10 Jahren passt.
Wer weiß, wo man da verändert hat. Ne?
Ja, genau. Das finde ich spannend, ja.
Meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein?
Blöde Frage.
Sorry.
Das ist mir eigentlich... Eigentlich ist mir wurscht und ich will es gar nicht wissen, weil das war ja traurig. Also nicht.
Ein großes dann, soll sein.
Nicht, genau,
ein großes. Es soll nicht Lavian, sagen wir so.
Genau, das war der Vorteil. Ja, also Riesling Training habe ich gern oder irgendwas Cooles aus dem Jura oder aus der Burgund. Aber wurscht, über das
zerbrechen Sie nicht den Kopf.
Genau, verschwinde die letzten Gedanken. Ja.
Gut, wir dürfen uns bedanken für ein informatives Gespräch, für ein nettes Gespräch. Uns gefreut, dass unser erstes Gespräch in der Wachau war und ein Verfechter für die Wachau vor dem Mikrofon gesessen ist. Vielleicht bis zu einem nächsten Gespräch, in diesem Sinne, Prost,
Mahlzeit. Prost. Prost. Dankeschön, gell?
Prost.
Das ist echt ein bisschen
Prost.
Was erzählen durfte.
Das war's für heute mit Prost, Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.